Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Verzeihen und vergeben, das gehört im menschlichen Miteinander zum Alltag. Die beste Rache ist das Verzeihen, sagt auch ein deutsches Sprichwort, wenn es darum geht, auf Kränkungen oder Unrecht zu reagieren. Schwieriger wird das Verzeihen, wenn es um größeres Unrecht geht, das sich Menschengruppen oder Staaten einander antun. Kriege sind da nur ein Beispiel. Die können das Verzeihen und Aussöhnen erheblich erschweren, manchmal auch unmöglich werden lassen. Auch Philosophen beschäftigen sich schon lange mit dem Thema Verzeihen. Ist es wirklich eine Tugend, vergeben zu können? Oder kommt es immer auf den Kontext an? Und können gestörte Beziehungen durch die Vergebung repariert werden? Diese Fragen wurden kürzlich unter Philosophen diskutiert bei einer internationalen Tagung vom Institut für Philosophie an der Universität Duisburg-Essen. Dörte Hinrichs hat für uns zugehört.
Verzeihen ist für die Philosophie ein Thema seit ihren Anfängen und durch die ganze christliche Tradition hindurch natürlich, aber auch ein Thema, das in der Gegenwart eine große Rolle spielt, in vielen politischen und sozialen Kontexten, etwa wenn es um die Frage geht, wie man Greisen, Kriegsverbrechern begegnen soll. Vor einiger Zeit zog das Verzeihen einer Überlebenden des Holocaust, Eva Kohr, gerichtet an einen Mittäter des Holocaust, Oskar Gröning, im Lüneburger Prozess große Kritik auf sich. Und das macht deutlich, dass Verzeihen nicht ohne weiteres als eine Tugend aufgefasst werden kann, dass man den Wert des Verzeihens durchaus hinterfragen kann und es vielleicht auch Situationen gibt, in denen es sogar eine Pflicht gibt, nicht zu verzeihen.
Professor Oliver Hallig vom Institut für Philosophie der Universität Duisburg-Essen spricht damit gleich einen neuralgischen Punkt an, der die Grenzen des Verzeihens auslotet. Der Holocaust markiert genau diese Grenze. Und die hat die Auschwitz-Überlebende Eva Moses-Kohr in den Augen vieler überschritten. Sie, die am 4. Juli 85-jährig gestorben ist, hat die vermeintlich medizinischen Zwillingsexperimente von Dr. Josef Mengele im Vernichtungslager überlebt. Jahrzehnte später hat sie ihm und anderen Nazis verziehen, um nicht länger in der Opferrolle zu verharren.
It heals me, it liberates me. And what I like to even add, that makes the broken life whole again.
Eva Moses-Kohr fühlte sich geheilt und befreit. Ihr zerbrochenes Leben fühlte sich wieder ganz an. Sie, die bis auf ihre Zwillingsschwester fast alle Familienmitglieder durch den Holocaust verloren hatte, erlebte durch den Akt der Vergebung eine Befreiung von jahrzehntelangem Schmerz und ein Ende ihrer Albträume. Eva Moses-Kohr hat in den USA, in Indiana, ein Holocaust-Museum und eine Vereinigung von Auschwitz-Überlebenden gegründet und sich als Anwältin der Opfer verstanden. Am 50. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz hielt sie dort eine Gedenkrede und traf den damals letzten noch lebenden SS-Lagerarzt des KZs, Dr. Hans Münch, um ihm öffentlich auf den Trümmern eines ehemaligen Krematoriums zu vergeben. 2015 trat Eva Moses-Kohr als Nebenklägerin im Prozess gegen den Auschwitz-Buchhalter Oskar Gröning auf und reichte ihm die Hand. Die Empörung der Opfer war groß. Nicht nur für ihren Ehemann, ebenfalls ein Holocaust-Überlebender, auch für viele andere waren ihre Gesten der Vergebung nicht nachvollziehbar.
Because, in their opinion, I betrayed the Jewish people. Survivors say to me, you can forgive everything, but the Nazis.
Ihrer Meinung nach, so Eva Moses-Kohr, habe sie die Juden verraten. Überlebende sagten zu ihr, du kannst alles vergeben, nur nicht den Nazis. Die philosophische Auseinandersetzung darüber ist nicht neu. Sabine Boshammer, Professorin für Philosophie an der Universität Osnabrück.
Tatsächlich ist die philosophische Debatte in den 60er Jahren auch in Gang gekommen, die Debatte über das Verzeihen, durch ein Essay eines französischen Philosophen, Wladimir Jankelevich, der über das Unverzeihliche an Auschwitz geschrieben hat. Und das war im Zusammenhang einer juristischen Debatte, nämlich die Debatte um die Verjährung der Naziverbrechen. Das Problem war, damals gab es noch eine Verjährung für Mord. Das ist ja mittlerweile nicht mehr so. Aber in den 60er Jahren kam man in Schwierigkeiten, weil die Verjährungsfrist waren 20 Jahre. Und 1965 war 1945 20 Jahre her. Aber die meisten Täter waren noch gar nicht belangt worden. Also hatte man das Problem, dass deren Verbrechen, wenn man nichts ändert, jetzt bald juristisch verjähren würden.
Erst 1979 wurde das Strafgesetzbuch dahingehend geändert, dass Mord nicht mehr verjährt.
Dabei hat dieser Essay von Wladimir Jankelevich durchaus eine Rolle gespielt. Und der hat ein starkes Plädoyer für das Unverzeihliche gehalten. Und Jankelevich hatte so ein bisschen den Gedanken, dass wir uns als Gesellschaft auch ein sittliches Profil dadurch geben, dass wir sagen, bestimmte Dinge werden in diesem Land niemals verjähren und niemals verziehen werden. Er hat das ziemlich nah beieinander gesetzt.
Unverzeihliches kann es auf gesellschaftlicher Ebene ebenso geben wie auf persönlicher Ebene. Und in der Debatte über das Verzeihen stellt sich immer wieder auch die Frage nach der Reue. Inwieweit ist sie Voraussetzung für den Akt des Verzeihens? Oliver Hallig rät hier aus philosophischer Sicht zur Differenzierung.
Ich glaube nicht, dass Reue eine begriffliche Voraussetzung für Verzeihen ist. Das heißt, es gibt auch so etwas wie unbedingtes Verzeihen, in dem Sinne, dass man ohne jede Reue mit Verzeihen reagieren kann. Es gibt aber gute Gründe für die Annahme, dass Reue eine normative Bedingung für das Verzeihen ist, in dem Sinne, dass der Verzeihende häufig zumindest Reue zur Bedingung dafür machen sollte, dass er bereit ist, diese Verzeihung auch auszusprechen. Und die meisten Philosophinnen und Philosophen, die wir hier eingeladen haben, sind auch dieser Meinung, dass Verzeihen also nicht unbedingt, soll heißen, ohne Bezugnahme auf einschränkende Gründe zu rechtfertigen ist, sondern nur bei Vorliegen solcher restriktiver Gründe, wie zum Beispiel Charles Griswold.
Charles Griswold, Professor für Philosophie an der Boston University, hat sich intensiv mit der Zwangslage des Täters beschäftigt, der sein Fehlverhalten bereut und sich von seiner Schuld belastet fühlt. Ein möglicher Ausweg sei aus christlicher Sicht die göttliche Vergebung, aus weltlicher Perspektive die Selbstvergebung. Griswold aber bringt noch eine dritte Option ins Spiel, denn
ich behaupte, Selbstvergebung ist eine Vorstellung, die in diesem Fall immer noch sehr eng mit Einstellungen der Vergeltung gegenüber einem Selbst verbunden ist. Schuld, möglicherweise Selbsthass, der Wunsch nach Bestrafung können hierzu einen Beitrag leisten. Und insofern man Selbstvergebung sucht, ist man eng an diese vergeltenden Einstellungen gebunden. Ein besserer, vielversprechenderer Ansatz könnte so etwas wie Selbstmitgefühl sein. Denn in Selbstmitgefühl, wie ich es verstehe, gibt es nicht in der gleichen Weise ein Bedürfnis nach Vergeltung, Beschuldigung und Bestrafung. Und von daher eröffnet es die Möglichkeit, seine Entscheidungsfreiheit wiederzugewinnen.
Die Tat, das begangene Unrecht, lässt sich nicht rückgängig machen. Aber die Sicht darauf lässt sich ändern, um wieder mit sich selbst ins Reine zu kommen, so Griswold. Eine Perspektive, bei der auch die Haltung des Opfers eine Rolle spielt, so Sabine Boshammer.
Ich glaube, wir erwarten von Menschen, die uns Unrecht tun, dass sie sich selbst dafür Vorwürfe machen, dass sie dafür sowas wie ein schlechtes Gewissen haben. Und ich glaube, wenn wir jemandem verzeihen, dann sagen wir ihm, du musst mir gegenüber kein schlechtes Gewissen mehr haben. Ich habe dir das verziehen. Wenn es um mich geht, musst du dir dafür keine Vorwürfe mehr machen. Und das, wie gesagt, ist mehr als nur zu sagen, ich bin dir nicht mehr böse. Denn das ist eine Aussage, die bezieht sich auf dein Verhältnis zu dir. Ich erlaube dir, dass du mit dir ins Reine kommst. Aus meiner Sicht ist das für den Vorgang der Vergebung wichtig.
Dem geht oft eine Entschuldigung durch die Person voraus, die ein Unrecht begangen hat. Allerdings, so gibt Oliver Hallig zu bedenken, können Entschuldigungen auch strategisch eingesetzt werden.
Entschuldigungen haben ja häufig etwas sehr Rituelles bekommen. Es gibt sogar die Tendenz, die Tatsache, dass man Wörter wie ich entschuldige mich verwendet, als Grund dafür herbeizuzitieren, dass einem ein Verhalten nicht mehr vorwerfbar sei, was grotesk ist. Ne? Ich habe es doch gesagt, dass es mir leid tut, was willst du denn noch mehr? Also es ist ein sehr veräußerlichtes Ritual und angesichts dessen stellt sich natürlich die Frage, wie man sich ernsthaft entschuldigen kann, in dem Sinne, dass man also unter Anerkennung eigener Schuld das Opfer adressiert und möglicherweise um Verzeihung bittet. Oder ob dieser Akt des Um-Verzeihung-Bittens immer schon eine Form dessen ist, dass man das Opfer unter Druck setzt.
Andererseits, und das geben viele Philosophen zu bedenken, hat der Mensch, der dem anderen verzeiht, natürlich auch Macht über denjenigen, der einem Unrecht getan hat. Die Macht zu verzeihen. Das Verzeihen hat viele Facetten. Es ist als christliche Tugend hoch angesehen. Gleichzeitig fällt es vielen Menschen nicht leicht, anderen zu verzeihen, den Groll und die feindlichen Gefühle zu überwinden. Es muss erst wieder eine Basis gegenseitigen Vertrauens entstehen. Und nicht immer gibt es eine zweite Chance, meint Sabine Boshammer von der Universität Osnabrück.
Aus meiner Sicht heißt Verzeihen allerdings nicht, dass wir wieder Freunde werden, jedenfalls nicht notwendigerweise. Allerdings glaube ich, ist es schwierig, wieder Freunde zu werden, ohne dass man sich vorher verziehen hat. Also, Verzeihen kann ein erster Schritt auf dem Weg zur Versöhnung sein. Aber verzeihen kann auch Trennungen erleichtern. Insbesondere, wenn wir an besonders intime Beziehungen denken, wie zum Beispiel Partnerschaften oder Ehen. Da kann es durchaus sein, dass die Tatsache, dass ich meiner Partnerin vergebe, dass sie mich zum Beispiel betrogen hat, die Trennung leichter macht. Es ist kein Widerspruch, wenn jemand sagt, in Ordnung, ich verzeihe dir das, aber ich möchte mit dir nicht mehr leben.